Hallo und herzlich willkommen zu Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung und ich diskutiere in den 45 Minuten dieses Formats mit einer Gästin, einem Gast jeweils über Kritikpunkte an den Grünen und an grüner Politik. Dazu sind Stichworte vorbereitet von der jeweiligen Gästin, dem Gast, und die werden wir dann nach und nach ziehen und 6 Minuten jeweils darüber diskutieren. Und heute ist bei mir Bernd Ulrich. Er war lange Jahre Zeit stellvertretender Chefredakteur, ist er immer noch Redakteur, Journalist und Autor und ein Beobachter der politischen und medialen Debatte. Herzlich willkommen.
Danke fürs Einladen.
Ich freue mich, dass wir diskutieren können. Und erstmal habe ich die erste Frage: Was ist passiert mit dem Arm?
Ja, es war, wie sich das gehört, ein Fahrradunfall. Und aber leider war es kein SUV, der mich abgedrängt hat, sondern ein Fahrfehler von mir. Also jetzt maximal bescheuert.
Gibt also noch andere Gefahren, die lauern, ja, die vielleicht manchmal bei einem selber liegen. Genau. Selbstkritik und vielleicht auch Selbsthinterfragung soll ja auch heute so ein bisschen das Thema sein. Also als grüne politische Stiftung diskutieren wir eben jetzt auch mal die Fragen über Kritik an den Grünen. Ich freue mich, dass wir ein paar Stichworte von Ihnen mitbekommen haben. Die liegen jetzt hier in diesem Glasbowl sozusagen. Und ich ziehe jetzt immer eine Karte daraus und stelle die Uhr auf 6 Minuten und dann diskutieren wir darüber.
Okay.
Alles klar, geht's los. Erstes Stichwort, Koalitionsbruch.
Ja, das habe ich befürchtet, dass das Erste ist.
Ich stelle die Zeit. Ja. Worum geht's?
Es geht darum, dass man gelernt hat, spätestens jetzt bei der Ampel im Bund, dass wenn man in einer Koalition ist und erfolgreich sein will als Partei, muss man auch verkörpern und in sich haben, dass man diese Koalition auch verlassen könnte unter bestimmten Umständen. Und das, was von Grünen sehr stark, also je weiter in Südwesten, desto mehr behauptet wird, dann können wir ja nicht mehr gestalten, ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, dass die Grünen selber in der Opposition in den 90er Jahren relativ viel bewegt haben und die AfD in der Opposition bewegt noch viel mehr. Und meine Kritik, wenn es jetzt mit Kritik beginnen soll an den Grünen, wäre, dass man überhaupt nicht verkörpert, weder programmatisch noch vom Gestus her, dass man diese Koalition auch verlassen könnte. Was jetzt nicht heißt, dass man die heute verlassen könnte. Im Moment ist klar, wir haben eine gesamtwestliche Regierungskrise. Jetzt, wenn jetzt auch noch die deutsche Regierung platzen würde. Aber man muss es zeigen, auch die Differenz markieren zwischen dem, was die Regierung gerade macht und was die Partei darüber hinaus noch wollen würde. Stattdessen verhalten sich praktisch die Vorsitzenden der Grünen wie Generalsekretäre der Regierungspartei.
Ja. Ja. Haben die Grünen natürlich in der Vergangenheit häufig die Erfahrung gemacht, dass sie nach dem Ende einer Koalition, ob nun vorzeitig oder nicht, und wenn sie dann nicht mehr Teil der Regierung waren, erheblich verloren haben. Das ist natürlich irgendwie eine Erfahrung, die dazu beiträgt, dass man sagt, okay, also rausgehen ist häufig eben auch nicht unbedingt der Moment, an dem man dann dafür belohnt wird.
Also ich weiß nicht, was Sie im Kopf haben, wie oft die Grünen aus einer Regierung rausgegangen sind.
Die meisten sind schon eine Weile her,
sage ich mal. Ja, würde ich auch sagen. Also Joschka Fischer ist mal rausgegangen. Jedenfalls hat er es dann so inszeniert, als wäre er rausgegangen.
In Hessen, ja.
Genau, und das ist natürlich eine Investition nicht unbedingt in Prozentpunkte, sondern in Glaubwürdigkeit und in Wucht und in Energie und vielleicht auch in Perspektive, die man wieder neu sich schaffen kann. Aber erstmal rein taktisch gesehen, man sagt ja, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Ja.
Aber umgekehrt auch, wer nicht rausgehen kann, der kann auch nicht gut drin sein.
Absolut. Die Frage ist, muss man das öffentlich sagen oder intern drohen? Weil natürlich ist ja in den letzten Jahren jedenfalls so immer deutlicher geworden, Streit in Koalition, Streit unter Regierungspartnern ist jetzt auch nicht unbedingt das, was am attraktivsten ist. Dann gucken die Leute immer gleich Richtung irgendwie die harte Hand des Autoritarismus. Die muss das lösen, wenn alle sich hier in der Demokratie streiten oder so. Intern habe ich schon das Gefühl, dass das häufig geruckelt hat, auch in dieser Ampelregierung. Und jetzt zuletzt war es ja doch schon auch relativ existenziell.
Also ob eine Auseinandersetzung über einen Haushalt existenziell ist oder sein sollte, ist noch eine andere Frage. Mhm. Aber die Grünen, die ja noch andere Koalitionsoptionen bei einer Neuwahl hätten, anders als vielleicht Olaf Scholz oder die FDP, haben am wenigsten verkörpert, dass sie es auch anders versuchen könnten. Und die Oppositionsperspektive wird, glaube ich, von den Grünen auch innerlich, und das verkörpern sie, als eine rein negative interpretiert. Und das muss nicht sein. Es ist besser zu regieren, wahrscheinlich für eine Partei bestimmt. Mhm. Aber es kann auch mal besser sein, in die Opposition zu gehen. Und das müssen die anderen spüren. Man muss ja nicht täglich damit drohen. Und es muss vor allem eine Differenz aufgebaut werden. Gerade wenn eine Regierungspolitik eine Kluft aufweist zwischen dem, was sie tut und dem, was sie tun müsste, gerade ökologisch, dann muss die Partei, die ökologische Partei, das immer wieder in Erinnerung rufen. Und davon kann ich überhaupt nichts erkennen.
Ja, da bin ich aber nicht ganz einer Meinung, weil die Grünen haben in dieser Regierung ja gerade beim Thema Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien und ja, Planungsbeschleunigung in diesem Sinne einiges erreicht. Ja, also es ist ja doch vieles auch umgesetzt worden, gerade durch das Ressort von Robert Habeck.
Dass es die Grünen einiges erreicht haben und diese Regierung einiges erreicht hat, das ist richtig. Aber das ist ja auch selbstverständlich. Jede Regierung erreicht irgendwas. Aber das kann ja nicht der Maßstab sein, sondern wir haben bestimmte Vereinbarungen, Pariser Abkommen, Klimaschutzgesetz und die müssen halt eingehalten werden und das ist der Maßstab. Und auch beim Artensterben oder in der Landwirtschaft, da müssen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen, da ist wenig zu spüren von der grünen Handschrift. Jedenfalls, wenn man es misst an dem, was eigentlich gemacht werden müsste.
Aber wenn Sie es jetzt runterbrechen müssen, was ist der eine Punkt, wo wir sagen, also dafür sollten die Grünen am Ende sagen, komm, da gehen wir auch voraus?
Nee, ich glaube, das wäre eine falsche Zuspitzung. Mhm. Es geht darum, dass man das verkörpert. Mhm. Und wenn Sie sagen...
Also immer mal wieder drohen?
Nein, gar nicht. Sondern ich glaube, dass die grünen Führungskräfte innerlich keine Oppositionsbereitschaft und keine Koalitionsbruchbereitschaft haben und dass man das einfach spürt. Und weil Sie vorhin gesagt haben, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht in irgendwelchen anderen Jahrhunderten mit Koalitionsbrüchen und den Wahlen danach. Ja, Sie haben auch sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht in diesem Jahrhundert mit der allerbravsten Variante von grüner Regierungsbeteiligung, nämlich in Hessen. Mhm. Und zur Belohnung für das allerbravste Bravsein sind sie dann rausgeflogen. Also das muss man sich auch mal überlegen, ob so eine Art von Smooth-Sein hilft.
Nehmen wir mit, die Kritik. Ich lasse das mal so stehen. Wir haben auch keine Zeit mehr für weitere Gespräche darüber, auch wenn man das sicherlich noch weiter vertiefen sollte. Aber ich ziehe mal eine weitere Karte.
Absolut.
Also. So. Jetzt geht's hier weiter. Es piept lustig rum. Das nächste Stichwort, Wahrheit.
Mhm.
Wahrheit haben Sie aufgeschrieben und mitgebracht. Ganz schön großes Wort.
Ja. Genau, ist ein großes Wort. Damit ist natürlich nicht gemeint Wahrheit im philosophischen oder mathematischen Sinne, aber ich denke als erstes im politischen Kontext an Václav Havel, der gesagt hat, man muss mit der Wahrheit kämpfen. Und das meine ich überhaupt gar nicht moralisch im Sinne von, wer in der Politik lügt, der ist unmoralisch und verworfen. Nein, es muss ab und zu auch Lügen in der Politik geben, Notlügen oder Dinge muss man verschweigen zumindest oder so. Da bin ich gar nicht so. Die Frage ist natürlich, kann man es auf Dauer durchhalten, bei fundamentalen Fragen die Wahrheit nicht auszusprechen oder sie sogar zu negieren? Und die Kritik...
Über 65% Anteil Erneuerbare im Wärmebereich zum Beispiel oder Dinge, die umgesetzt werden müssten.
Ich würde sagen, noch fundamentaler, die Überschrift über alle ökologischen Wende in den alten westlichen Ländern ist, wir schaffen das rein über Marktmechanismen, die ihr nicht spürt und über Technologie, die ihr euch kaufen könnt ohne großen Aufpreis. Es wird keine Zumutung für die Menschen geben bei der Selbstrettung der Menschheit und ihr werdet kaum Veränderungsschmerzen spüren, eure Gewohnheiten werden nicht eingeschränkt und so weiter. Das ist die zentrale Aussage, die über allem steht. Die muss man gar nicht mehr aussprechen, wobei das der Kanzler freundlicherweise, um euch die Arbeit zu erleichtern, ständig noch wiederholt. Und diese Aussage stimmt einfach nicht. Mhm. Und deswegen frage ich, wie lange man sozusagen das, was eh alle vermuten, dass nämlich wer das ökologisch ernst meint, von den Menschen auch mehr wird verlangen müssen, dann ist immer die Frage, von welchen Menschen und was verlangen und so weiter und welchen Zeitraum. Wenn man die das eh alle vermuten, man selber aber nicht dazu steht, das ist dann eine sehr strategisch unkluge Flunkerei, sagen wir jetzt mal, um das Wort Lüge zu vermeiden.
Aber vielleicht davon getrieben, dass man sagt, okay, wenn man den Leuten jetzt nur sagt, das wird alles schlechter, dann ist die Motivation, sich zu ändern und für die Zukunft aufzumachen, natürlich auch nicht so riesig groß. Ja, zumal ja auch gar nicht gesagt ist, dass man nicht durch den schnellen Ausbau von Erneuerbaren, den schnellen Umbau von Alternativen, also Alltagsalternativen im Verkehr oder in welchen Bereichen auch immer.
Verkehr, jetzt muss ich sagen.
Dass man, ja genau, wo man noch was tun müsste, aber wenn man es täte, dass man da nicht auch erhebliche Zugewinne sogar an, ja vielleicht sogar Wohlstand erringen könnte, ist ja gar nicht gesagt. Ja, also soll man den Leuten nicht auch eine positive Perspektive geben und ist das nicht am Ende viel effektiver oder wollen Sie, dass die Grünen einfach nur sagen, es wird alles weniger und also das ist ja schwierig. Die Leute werden darauf ja sehr negativ reagieren und es ist möglicherweise auch nicht unbedingt richtig immer.
Ja, wir diskutieren jetzt nicht auf der Basis davon, dass die Grünen in dieser Legislaturperiode immer erfolgreicher geworden sind mit der bis von Ihnen gerade wieder vorgetragenen Strategie und dass die Widerstände gegen Klimapolitik immer geringer geworden sind, sondern wir reden ja von der Gegenteilentwicklung. Die Grünen werden immer schwächer und die Widerstände werden immer größer. Und das, wo ja genau Sie diese Strategie angewendet haben, zu sagen, wir machen das mit der Technologie, mit Infrastruktur, ein bisschen mit Steuern, aber auch nicht zu dolle. Und ansonsten müsst ihr euer Leben nicht ändern. Das hat nicht funktioniert, muss man einfach mal sagen. Und deswegen.
Aber stimmt das, dass Grüne das gesagt haben? Ihr müsst euer Leben nicht ändern? Also ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen übertrieben jetzt, weil auch gerade ein Robert Habeck ja auch rausgeht und sagt, natürlich werden wir uns ändern müssen. Natürlich wird das nicht alles einfach werden. So.
Dass er nicht einfach werden, ist jetzt nochmal eine andere, ja, okay, sehr abgeschwächte Formulierung. Er hat Phasen gehabt, in der Tat, wo er das gesagt hat. Er sagt es aber schon seit langer Zeit nicht mehr, also spätestens seit dem Desaster mit dem Gebäudeenergiegesetz nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, dass es so die Strategie ist, sozusagen ohne Zumutung an die Leute damit umzugehen. Und es gibt dann einen hohen Preis, den die Grünen zahlen. Wir kommen vielleicht bei anderen Stichworten darauf noch zurück. Insgesamt ist es ja so passiert in den 90er Jahren, dass man die ökologische Krise mehr oder weniger reduziert hat auf die Klimadimension. Und die ganze Artensterben, Naturzerstörung wurde sozusagen hintangestellt. Und das kann man richtig finden, sozusagen, diese Konzentration. Dann, wenn man dadurch wirklich Erfolge durchschlagend erzielt. Aber das, finde ich, ist nicht so durchschlagend gelungen. Und bei der anderen Seite, der anderen Hälfte der ökologischen Krise, ist es, ohne dass die Menschen ihr Leben ändern oder ein Teil der Menschen ihr Leben ändert, nicht möglich, die Dinge noch einigermaßen zu retten. Und die Grünen haben im Wahlkampf, wenn sie sich daran, es kommt einem heute so vor, als wäre das vor 20 Jahren gewesen, der Wahlkampf, aber er war ja vor 3,5 Jahren, sind reingegangen, einmal mit einer apokalyptischen Drohung, mit Annalena Baerbock im Toten Wald, dann aber gleichzeitig dieselbe Annalena Baerbock, die gesagt hat, unsere Klimawende wird ungefähr so aufregend sein wie ein Bausparvertrag. Mhm. Es wurde doch ein bisschen aufregender, würde ich mal sagen. Und das glaubt einem auch kein Mensch. Die Apokalypse verhindern mit etwas, was so aufregend ist wie ein Bausparvertrag, das spontan wird man sagen, das kann nicht wahr sein. Deswegen Stichwort Wahrheit.
Das war's, da sind wir durch. Dann lasse ich es auch einfach an der Stelle so stehen und wir gehen über zum nächsten Thema. Ich nehme erstmal die Karte raus. Das Thema, das ist eines, das Ihnen besonders am Herzen liegt, Tiere.
Ja.
Dann legen wir da los.
Bitte. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Das ist ja kein privates Hobby von mir.
Das ist richtig.
Genau. Und ich habe das ja gerade schon angedeutet, eine der strategischen Schwierigkeiten, in die ja nicht nur die Grünen reingekommen sind, sondern die gesamte ökologische Diskussion in den westlichen Ländern, ist die Reduktion auf Klima. Das war ja lange Zeit anders. Es war so, dass es gab das Klimathema kaum in den 80er Jahren. Es war schon bekannt, aber es war nicht so bedeutend. Erst Ende der 80er Jahre wurde es zum Hauptthema. Und man kam im Grunde ja über Naturschutz und über Artenschutz und über auch Emphase für die Tiere, Tierliebe, Tiermitleid, Respekt vor den Tieren. Und das hat sich dann, ich will nicht sagen verloren, aber es ist in den Hintergrund gerückt. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil es die Menschen auch alleine lässt. Zum Beispiel mit den Tierdokus, die die Menschen so gerne angucken.
Ja.
Ja, jeden Abend läuft eine Tierdoku und die geht immer gleich aus, die Doku. Nämlich, was sie gerade gesehen haben, könnten sie unter Umständen in 10 Jahren nicht mehr sehen.
Thema Artensterben. Also das geht ja nochmal zurück zu dem Thema Wahrheit von eben, weil zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass zum Beispiel Steffi Lemke jetzt aktuell mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz im Grunde genommen die größte Biodiversitätsinitiative seit langem gestartet hat, mit sehr, sehr viel Geld, das jetzt abgerufen werden kann. Das ist ja schon mal ein riesiger Schritt, um das Thema auch stark zu machen. Also da passiert was. Jetzt mal, ich rede noch nicht über das Thema Landwirtschaft, aber wenn es jetzt um Biodiversität und Artenschutz geht, also ist das gar nichts oder wird das nicht wahrgenommen? Oder?
Also, erstens würde ich vorschlagen für unser Gespräch von jetzt an, dass wir auf das Kriterium verzichten, machen die Grünen in der Regierung viel mehr als die Vorgängerregierung. Das machen sie immer. Es kann einfach sein, das ist halt die Lage, dass die Grünen oder dass insgesamt Klima- und Ökologiepolitik mit jeder Regierung, in jeder Legislaturperiode immer besser wird, immer besser als jemals zuvor und trotzdem nicht ausreicht. Das ist
nicht ausreicht. Das ist das Argument.
Das gibt es, ja, das gibt es eben, und damit müssen wir uns beschäftigen. Ja. Und in der Tat, Artenschutz besteht aus, im Grunde im Wesentlichen wird es von zwei Ministerien oder in zwei Bereichen behandelt, nämlich Umwelt und Agrar. Und ich finde, dass bei Agrar sehr, sehr wenig läuft. Der Landwirtschaftsminister ist vor allem darauf, Landwirtschaftsminister ist vor allem darauf konzentriert, demnächst baden-württembergischer Ministerpräsident zu werden und kann deswegen keine besonders edgy Landwirtschaftspolitik machen. Und Steffi Lemke.
Aber er müht sich schon redlich, zum Beispiel beim Thema Umbau der Ställe, Tierhaltung, endlich was auf den Weg zu bringen, was Julia Klöckner nicht geschafft hat, nämlich dass wir...
Jetzt sind wir schon wieder bei dem Kriterium. Wenn Julia Klöckner das Kriterium...
Es ist nicht die Messlatte Julia Klöckner, aber man muss ja feststellen, er hat sich in kürzester Zeit in dieses Thema reingearbeitet und hat als erster Landwirtschaftsminister es geschafft, da einen Einstieg in den Umbau der Tierhaltung grundlegend zu bekommen.
Ja, grundlegend würde ich jetzt nicht sagen. Und was Steffi Lemke angeht, sie macht einen guten Job, den niemand mitbekommt. Und das muss man erstmal hinkriegen. Sie wird wiederum nie in der Nähe eines Tieres gesichtet. Also es ist überhaupt keine Emphase zu spüren. Das schafft sie nicht, das zu mobilisieren. Das ist vielleicht auch gar nicht ihre Schuld. Vielleicht, weil die ganze Partei sozusagen mit dem Rücken zum Umweltschutz oder die halbe oder dreiviertel der Partei mit dem Rücken zum Umweltschutz oder zum Naturschutz oder zum Artensterben steht. Und dann hat sie letztens einen Bericht vorgelegt, dass das Artensterben zunimmt in Deutschland. Und hat dann als Höhepunkt ihrer Argumentation, warum das schlimm ist, gesagt, dass die Naturzerstörung in Deutschland langsam aber sicher auch ökonomische Folgen hat. Und das finde ich so schrecklich, dass von Grünen das als Höhepunkt der Argumentation zu hören, wo dann wieder sozusagen der ökonomische Egoist in den Menschen angesprochen
wird. Ja, das ist hart, das zu hören. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig. Also die Landwirtinnen und Landwirte müssen das ja verstehen und tun es auch zunehmend, einige davon, dass ihre ökonomische Grundlage davon gefährdet ist. Insofern verstehe ich, dass das unangenehm ist, aber es gehört natürlich schon mit zur Wahrheit dazu, das zu sagen.
Aber ich finde, der Versuch, der in der Klimapolitik sich ja auch durchgesetzt hat, die Menschen auf ihre egoistische Seite hin anzusprechen, wenn er geklappt hätte, hätte ich gesagt, okay, dann hat's halt geklappt, ist nicht schön, aber hat geklappt.
Aber es klappt nicht.
Es klappt nicht. Also ich glaube, dass man die andere Seite der Menschen auch ansprechen
muss. Also die emotionale Bindung zu Natur und Tier.
Genau. Genau.
Und die Grünen haben ja aber zum Beispiel immer mal wieder in Auseinandersetzungen, auch Wahlauseinandersetzungen mit diesem Thema geworben.
Wann denn?
Also ich erinnere mich durchaus an so ein Summ-Summ-Plakat mit Bienen zum Beispiel. Das ist jetzt vielleicht so 7 Jahre her. Und gerade bei Landtags- und Kommunalwahlen ist eigentlich immer ein Naturschutz- oder Artenschutz-Thema Themen
mit dabei. Summ, das ist, jetzt haben Sie gut zusammengefasst. Summ. Ich würde sagen, dass die Grünen mit dem grünen Bürgertum anders sprechen müsste über Ernährung zum Beispiel. Und dass das geht nicht, dass man so tut, als könnte das alles so weitergehen wie bisher.
Alles klar. Vielen Dank. Dann machen wir die nächste Karte. Boah, das ist ein Bruch. Okay, das Thema ist Faschismus.
Ah ja.
Auch ein großes Thema.
Auch ein großes Thema, ja. Ich habe aber das extra reingenommen, weil das natürlich jetzt sozusagen das konkurrierende Hauptthema ist, also zur ökologischen. Ja. Ich würde sagen, dass die entscheidende Frage dieses Jahrhunderts ist die ökologische Krise der Menschheit, die immer noch im hohen Tempo sich fortfrisst. Gleichzeitig erleben wir, dass die Demokratien sich zum ersten Mal berechtigterweise als gefährdet ansehen. Und das ist, ja, wie immer man das nennen will, Rechtspopulismus oder faschistische Bewegungen, nicht nur von außen gibt Angriffe, das gibt es auch, sondern auch von innen. Und so, dass die Frage ist, was ist darauf die Antwort? Ja? Und die Neigung von vielen ist, sich jetzt auf diesen Kampf zu konzentrieren. Und ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, dass der Kampf gegen den Faschismus nicht im Kampf gegen den Faschismus zu bewältigen ist.
Und das machen die Grünen?
Zu gewinnen ist.
Und das machen die Grünen? Oder wo sehen Sie das besonders schwierig, wenn Sie jetzt sozusagen auf grüne Politik schauen?
Ja, es machen nicht nur die Grünen, aber sie lassen sich davon verführen. Mhm. Wenn ich einmal 2 Minuten am Stück dazu sagen darf. Ich sehe die Hauptproblematik in den alten westlichen Ländern darin, dass wir in den letzten 70 Jahren konnten wir uns zumindest einreden, dass das meiste, was wir tun, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, wie wir von A nach B kommen, dass das keine relevanten Nebenfolgen und Kollateralschäden hatte. Wir konnten im Grunde alle Nebenfolgen verschieben, wegschieben in die Atmosphäre, in den globalen Süden, ins Meer, in die Zukunft, in die nächste Generation und so weiter. Und diese Zeit, diese 70 Jahre sind vorbei. Wir müssen jetzt relativ schnell mit allen Kollateralschäden dessen, was wir vor Jahren getan haben, teilweise sogar vor Jahrhunderten, und dem, was wir jetzt tun, müssen wir jetzt klarkommen. Die Nebenwirkungen kommen zurück als Hauptwirkungen. Und dadurch kommen wir in einen komplett neuen Aggregatzustand, weil vorher konnten wir uns einreden, alles, was wir anfassen, wird irgendwie gut über Demokratie und Marktwirtschaft, und dann modifiziert man die Marktwirtschaft noch ein bisschen ökologisch und so weiter. Und jetzt leben wir in dem Gefühl, dass wir verdrängen natürlich, alles, was wir tun, wie wir reisen, wie wir essen und so weiter, wird Zerstörung. Und das ist ein epochaler Bruch für den Westen. Und auf den gibt es bisher nur eine symmetrische Antwort im Westen. Und sind die Rechtspopulisten, die sagen, mit eurer Normalität ist alles komplett in Ordnung, diese ganze Nebenfolgenzirkus, ob das jetzt, dass wir für die Ukraine aufkommen sollen oder ob das ist, dass wir die Tiere nicht mehr so viel essen sollen und so weiter. Das ist alles eine Erfindung von den Linken, den Globalisten und den Grünen. Mhm. Und wenn wir die geschlagen haben, ist alles wieder einigermaßen in Ordnung. So, das ist deren Botschaft. Die ist natürlich komplett falsch. So, und die andere Botschaft von euch ist, und von auch, da zähle ich auch uns als Zeitung dazu und auch die anderen Teile der Regierung, ist eine technokratische Antwort mit der Normalität. Ist hier
die
und
Transformation.
Da. Ja, genau. Es ist was hier und da was nicht in Ordnung. Da bauen wir ein paar Panzer, dann machen wir eine Transformation. Und wenn diese technokratische Antwort funktionieren würde, rein technokratisch, rein, wenn man liefern könnte, ginge es vielleicht noch. Aber man kann nur maximal die Hälfte liefern. Und Emotionen liefert man sozusagen überhaupt
nicht. Überhaupt nicht. Also das Narrativ, das emotionale Narrativ, das vermissen Sie, wo Sie sagen, es gibt keine emotional anknüpfbare Botschaft neben der emotionalen, alles muss bitte so bleiben, wie es...
Genau. Und dann die einzige Emotion, die die Linke oder die Liberalen momentan noch haben, wo sie Energie zeigen, ist Antifaschismus. Antifaschismus. Und das ist aber auf Dauer keine Methode, um zu gewinnen. Wir sehen das ja jetzt wieder. Man reißt sich immer noch mal einmal so am Riemen, so ob das jetzt in Großbritannien ist oder in Frankreich. Aber auf Dauer kann das keine Lösung sein. Man muss ein andere Form finden, um in der neuen Epoche anzukommen und den Menschen zu sagen, wir sehen euch, wir sehen eure Ängste, wir können was da machen und wir, aber vor allem, wir sind an der Epoche angekommen, wo die Nebenfolgen bei uns zurückkommen und wir können die Dinge nicht mehr lösen ohne eure Hilfe.
Aber da, wo Grüne dann zum Beispiel auch in Kommunen rausgehen und sagen, wir haben hier eine Vision davon, wie der Shared Space in unserer Stadt aussehen kann und eben Fahrrad und ÖPNV kostenlos sozusagen plakatiert wird, da wird das dann sofort im Grunde genommen als Träumerei und eben als keine adäquate Antwort auf die Befürchtungen und Ängste der Menschen dargestellt.
Ich interpretiere den Aufschwung der der Rechtspopulisten in allen westlichen, in allen Ländern des alten Westens zumindest, interpretiere ich als Aufstand gegen die neue Welt der Nebenfolgen. Und solange niemand da ist, der ihnen das erklärt und sagt, wir sind in dieser Situation, aber wir können damit klarkommen. Das Leben kann sogar in gewisser Weise besser werden, aber wir können vor allem sozusagen erwachsener miteinander umgehen und alle diese Dinge, Vorzüge vormacht und sagt, solange es ihnen niemand erklärt, wird es immer an jeder kleinsten Kleinigkeit wird es den Aufstand gegen die Nebenfolgenwelt geben.
Okay, absolut verstanden. Letzte Frage dazu. Ist es nicht trotzdem auch wichtig, gegen die Rechtsextremisten klare Kante zu zeigen?
Ja, klare Kante ist ja so ein Politiker.
Ja, oder das zu thematisieren.
Ja, natürlich, es ist total wichtig. Aber die Illusion, dass man nur durch Antifaschismus den Faschismus besiegen kann, halt, die teile ich halt nicht.
Angekommen. Nächstes Wort, jetzt haben wir, wie viel haben wir? 2, 4, das fünfte Stichwort. Und es ist die Ideologie. Mhm. Gute Fortsetzung vielleicht.
Ja.
Was ist das Thema?
Ja, also Ideologie ist jetzt verstanden als sozusagen eine Verfestigung von Denkweisen, so, also die nicht mehr flexibel sind für die Wirklichkeit und nur vorweg als so eine ganz bescheidene Begriffsbestimmung. Mhm. Und ich wollte auf zwei Ideologien zu sprechen kommen oder zwei sozusagen Ideologisierungsprozesse. Das eine haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, die Idee, dass die ökologische Selbstrettung der Menschheit ohne große Zumutungen, vor allem für die privilegierten westlichen Gesellschaften, möglich ist. Das hat drei Stadien durchlaufen. Das erste Stadium war, würde ich sagen, so Beginn mit den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da war diese Idee der ökologischen Zumutungslosigkeit ein Plan. Ja, ein Plan. Man hat, deshalb wurden die tollsten Modelle entworfen mit Steuern und mit ein paar Regelungen und so weiter und so weiter. Ja. Und mit relativ mäßigen, moderaten Interventionen im Grunde.
Aber es war schon eine gewisse Revolution, die ökologische Steuerreform auf den Weg zu bringen.
Genau, es war eine Revolution für gemessen wiederum an dem, was vorher war. Mhm. Aber man hat, also ich würde heute sagen, hätte man in den 90er Jahren das konsequent gemacht, was der Weizsäcker zum Beispiel, Faktor 4 oder andere Leute oder vorgeschlagen haben, dann wären wir heute an einem ganz anderen Punkt. Dann wäre ich wahrscheinlich ein Anhänger der Zumutungslosigkeitsidee, weil ich ja auch ich hätte es auch gerne lieber ohne Zumutung.
Also, weil es dann erfolgreich gewesen wäre.
Genau. Jetzt man hat aber viel zu wenig getan, hat zu lange gewartet und jetzt ist die Klimakrise, die ökologische Krise schon so dringlich geworden, dass es so nicht mehr funktioniert. Also dann wurde das vom Plan wurde es zur Illusion. Irgendwann in den Nullerjahren fing das an. Dann wurden sozusagen von den Grünen heimlich die Kurven in den Hinterzimmern schon steiler gezogen. Mhm. Und da man jetzt und jetzt, wo man merkt,
von den Grünen auch, von den Wissenschaftlern, auch, von vielen, die Hochrechnungen und Szenarien
gerichtet. Genau, die heimlich steiler werden Kurven. Und als die Grünen dann in die Regierung kamen, dann hatten sie diese, das war eben Patrick Greichen auch, die steilen Kurven im Hintergrund, die dann einfach auf eine Öffentlichkeit trafen, die das nicht mehr so. Dann wurde es also zur Illusion. Und jetzt dran festzuhalten, obwohl aus nicht nur beim Thema
Klima. Oder es eine Illusion ist.
Ja, also nicht nur beim Thema Klima und auch nicht nur beim Thema Artensterben, sondern insgesamt, dass wir unsere Sicherheitspolitik noch hinkriegen können, ohne die USA, im Angesicht von Russland, was von China unterstützt wird und so weiter, ohne dass den Menschen etwas zugemutet wird, ist einfach abwegig. Mhm. Insofern müssen wir raus aus dieser Ideologie, anstatt immer weiter uns reinzubohren.
Da, also wenn ich das richtig verstehe, ist mit bezogen jetzt auf den Jetzt-Moment die Kritik nochmal dieses, dass man den Menschen die Realität nicht zumutet, dass das einfach illusorisch ist, das jetzt so zu schaffen ohne große Einschränkungen. Das habe ich schon verstanden. Mhm. Aber ist es tatsächlich eine Ideologie sozusagen oder ist es nicht am Ende der Realismus vor der Tatsache, dass wenn die Leute 20 Jahre lang im Grunde genommen nicht diese Wahrheit verstanden haben oder richtig bekommen haben, es, siehe Heizungsgesetz, einfach irre ist, an einem Punkt es ihnen einfach als Ergebnis vorzulegen, weil man wird einfach aus dem Haus gejagt.
Ja, man muss schon sich genau überlegen, wie man das jetzt macht, wie man die Wahrheit ausspricht. Absolut, ist keine Kleinigkeit.
Ja.
Ich will aber da in dem Zusammenhang auf eine zweite Ideologie zu sprechen kommen, nämlich das ist eine innergrüne Ideologie. Also da wurde nicht aus Plan, Illusion und dann Ideologie, sondern wurde aus politischer Verirrung, wurde politische Läuterung und dann Ideologie. Ich meine damit die 68er-Biografien, die in ihrem Denken immer noch die Grünen und auch nicht im Denken, auch im Fühlen die Grünen prägen. Also die Generation Kretschmann, sagen wir mal, die in ihrer Jugend schlimme Sachen gemacht haben, politisch, und dann sich geläutert haben. Und dann haben sie einen wahnsinnig tollen Prozess erlebt, dass gleichzeitig sie besser geworden sind, bessere Menschen, bessere Politiker und damit die Republik verbessert haben. Und das, indem sie sozusagen sich immer mehr an die Bundesrepublik angepasst haben, mit Modifizierung, aber angepasst haben. Und dann wurde das irgendwann zur Ideologie. Das immer dann, wenn eine Störung auftritt, wenn die Grünen Schwierigkeiten haben, wird gesagt, wir müssen uns noch mehr anpassen. Wir
also noch die Ideologie sein. Der Anpassung gegenüber der Ideologie der Veränderung.
Der Realität der Veränderung, würde ich jetzt natürlich sagen. Ja, genau. Und diese, also aus Biografie wurde Ideologie und jetzt sind die Leute, die gehen demnächst an in Pension, aber die Ideologie ist immer noch da.
Ja, wobei ich auch sagen muss, also letztendlich ist das ja auch eine Erfahrung, die Grünen gemacht haben. Ich meine, ehrlich gesagt wurde ihnen Ideologie vorgeworfen und sie sind extrem abgestraft worden für viele Forderungen, die weitgehend waren, 5 Mark Benzin, der Veggie Day und so weiter.
Da muss man mal unterscheiden. Also ich glaube, dass die Grünen, dass sie zu Recht aus ihrem Linksradikalismus rausgegangen sind. Das war ein vernünftiger Prozess. Aber sie finden jetzt keinen Weg zu einem ökologisch realistischen Radikalität.
Das ist so, weil, die realistische Radikalität.
Ja, weil das Radikalitätsverbot ist halt komplett von allen Inhalten befreit. Das wird so. Und was passiert jetzt? Je kleiner die Grünen sich machen, desto größer wird die Aggression gegen die Grünen. Das ist ja der Witz. Mhm. Ja, und am kleinsten waren die Grünen vielleicht in Hessen. Mhm. Und die Aggression ist raus mit euch. Ja, und insofern muss man einfach sagen, diese Strategie hat vielleicht ihre Zeit gehabt.
Alles klar. Guter Punkt. Läuft ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter.
Wir haben ja noch ein paar Karten.
Genau. Jetzt wird's auch erstmal wieder etwas entspannter, weil das Thema ist Normalität.
Ja.
Was soll das denn? Normalität als Kritik an den Grünen? Die Grünen sind zu normal geworden?
Ja, das könnte man auch sagen, aber das war gar nicht der Punkt. Die Idee. Ja, stimmt schon. Also die Grünen müssten sich überlegen, was hat Volt, was wir nicht haben, natürlich. Aha. Das ist klar. Also das ist aber nur ein Nebengedanke, ein Nebenaspekt. Eigentlich geht es darum, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Es gibt im Grunde drei Umgehensweisen. Ich habe jetzt letztens diese Würdigung von Robert Habeck zu Angela Merkel im Rolling Stone gelesen. Und daraus habe ich herausgelesen, drei Formen von Normalität, Normalitätstreatment von politisch. Mhm. Das eine ist, wir bringen euch eure alte Normalität zurück. Also vielleicht eine Normalität, die es nie gegeben hat. Das ist der rechtspopulistische Ansatz. Die zweite ist, wir modifizieren eure Normalität so ein bisschen, aber im Prinzip kann es alles so bleiben. Das wäre der Olaf Scholz-Ansatz. Und der eigentlich Grüne, also in den Sekunden, wo die Grünen mutig sind, wäre zu sagen, wir können es schaffen, nach einem Prozess von Verwandlung, von Arbeit, von Veränderungsschmerzen, auch Veränderungslust natürlich.
Wieder Normalität zu erreichen.
Normalität wieder zu erreichen in der Welt der Nebenfolgen, in der wir uns jetzt befinden. Und wir können sozusagen die Macht über unser eigenes Leben, Selbstwirksamkeit wieder herstellen. Und das sind die drei Normalitätskonzepte, um die es geht, würde ich sagen. Was würden Sie sagen?
Absolut, aber die Frage ist, ist sozusagen die Erwartungshaltung an die Grünen, dass sie das stärker formulieren, die Normalität, die wir wollen, die Normalität, zu der wir wollen, zu beschreiben, auch als Normalität? Also müssen die Grünen den Menschen so eine Normalität bieten? Weil eigentlich sind sie ja eine Veränderungspartei, doch, ja, eine, die sehr auch dauerhaft auf Veränderungen in der Gesellschaft drängt.
Ja, ich glaube, dass man sich, also das ist ja, unsere Gesellschaft verändert sich ja sowieso die ganze Zeit und die auch die Normalität, an die man sich jetzt zurückerinnert, war ja ein bisschen bewegter in Wirklichkeit. Und für manche Leute, wenn man zum Beispiel, ja, für viele Leute war es auch überhaupt nicht normal. Die, für uns, unser eins Akademiker, war jetzt die Phase, neoliberale Phase irgendwie blöd im Nachhinein gesehen. Für andere war das existenziell und dramatisch. Also das war nicht nur so eine kleine Welle in Wasserglas. Aber ich finde schon, dass es ein total menschliches Bedürfnis gibt, auch in Routinen wiederzukommen, in Normalitäten zu kommen, wo man nicht jeden Tag über alles nachdenken muss und der Rahmen sich so verändert, dass man wieder sich innerhalb eines einigermaßen verlässlichen Rahmens dann sozusagen frei und auch wild bewegen kann. Und das ist momentan einfach nicht der Fall.
Aber ist das nicht genau der Punkt, wo Sie sagen würden, naja, also jetzt sagt ihr den Leuten wieder, dass im Grunde genommen wir das schon irgendwie hinfixen und dann ist wieder alles gut? Also wenn man eine Normalität sozusagen als Ziel setzt, wo ist da der Unterschied zwischen dem Beruhigen und...
Naja, das die Normalität ist keine, nichts, worauf man sich berufen kann, worauf man bestehen kann, vor allem keine alte Normalität, auf die man ein Recht hätte, sondern es ist ein Projekt sozusagen, ja genau, also nicht, wo wir alle ganz nur noch glücklich sind oder so, aber wo wir sozusagen wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, im Sinne von, dass wir das, was wir sehen, was wir erleben, stimmt mit dem, was mit unseren Gefühlen wieder überein oder unser Tun mit unseren Werten wieder überein oder dass das, was wir uns vornehmen, gelingt. Solche Dinge meine ich mit Normalität.
Ja.
Und das finde ich schon ein konservatives Versprechen, was jedenfalls ich mir wünsche selber persönlich.
Ist angekommen. Ich will trotzdem noch mal kurz zu dem kleinen Seitenpunkt von Anfang der Normalität zurück. Was hat Volt, was die Grünen nicht haben? Sagen Sie doch mal, was fehlt den Grünen diesbezüglich? Also müssen wir auch Plakate machen, auf denen sei kein Arschloch steht?
Nein, es ist ja klar, dass man sich jetzt nicht sozusagen deren Frechheit oder deren Edginess quasi adaptieren kann, aber dass die Grünen in allem, in ihrem Auftreten so brav geworden sind, dass man sie kaum noch wahrnimmt, das, also bis auf wenige, ganz wenige Ausnahmen, das ist einfach schon ein Problem. Also es gibt keine subversive oder wenig subversive Kraft und subversive Verhaltensweise und also die Grünen sind die bravsten von allen Parteien, die staatstragendsten von allen Parteien. Was auch irgendwie gut wäre, wenn man es noch belohnt bekommen würde, aber das ist ja nicht so.
Aber ich meine, es ist ja auch eine Zeit, in der das auch nicht ganz irrelevant ist, ob Parteien Verantwortung übernehmen für das Gesamtgesellschaftliche. Also die Grünen haben da ja eine Rolle übernommen. Klar, die wollten sie jetzt nicht von Anfang an, aber die ist jetzt schon irgendwie auch relevant, ne?
Ja, man kann aber Verantwortung übernehmen und trotzdem interessant bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Fragen Sie mal Joschka Fischer.
Der war interessant.
Auf jeden Fall. Also das kann man jetzt nicht wiederholen.
Ich will ihn jetzt nicht als uninteressant beschreiben, aber das ist ja schon überraschend.
Nein. Der war auf jeden Fall hochgradig interessant und konnte, mein Außenminister hat man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Er hat es aber zum riesigen Drama aufgebaut und das ist nur ein Beispiel.
Aber für junge Leute ist das heute schwierig.
Nein, ich sage ja nur, das ist ein Beispiel. Ja, ja. Man muss es heute natürlich anders machen. Aber wenn Sie andere Vorschläge haben, umso besser. Aber gar nicht und so ganz funktionärsmäßig durchzuschlendern durch eine epochale Situation halte ich für schwierig.
Gut, nehmen wir auch mit. So, wahrscheinlich auch eine ganz gute Fortsetzung dazu. Realpolitik, wo wir gerade bei Joschka Fischer waren, einen der ersten sichtbaren Realpolitiker der Grünen. Ja, was ist die Kritik an der grünen Realpolitik oder an den Grünen mit Blick auf die Realpolitik?
Ja, ich habe ja generell Schwierigkeiten mit dem Begriff der Realpolitik. Der ist ja überwiegend, kommt ja aus der Außenpolitik. Und da erleben wir ja, das ist ja ein Drama, was wir jetzt noch nicht so richtig besprochen haben hier. Neben der Menschheitskrise, an der der Westen besonderen Anteil hat, sowohl bei der Verursachung wie bei der Lösung haben müsste, sagen wir zumindest, gibt es das zweite Problem, nämlich den Machtverfall des Westens oder die Übermachtkrise, nenne ich das immer, des Westens. Und darin sind eine Menge handwerkliche Probleme, handfeste Probleme, aber auch natürlich Kränkungen drin enthalten. Und was es jetzt gibt, ist so eine Art Kontraktion auf den reinen Egoismus. Das gibt es innenpolitisch wie außenpolitisch. Und man möchte gerne hart sein. Und jetzt reicht's aber mal mit dem ewigen Fahrradwegen in Peru und mit den Flüchtlingen und so weiter. Und die Verwechslung, die ich meine, ist, dass Realpolitik, da muss man manchmal hart sein, aber nicht alles, wo man hart ist, ist deswegen schon Realpolitik. Das, bei der Flüchtlingspolitik sieht man, dass es immer wieder ganz hart klingende, aber letzten Endes vollkommen illusorische, versponnene Ideen gibt, wie zum Beispiel diese Ruanda-Lösung, die jetzt verfolgt wurde und von Starmer, dem neuen Premierminister, als erstes abgeräumt worden ist. Auch zu sagen, ja, wir müssen im großen Stil abschieben, wie das der Bundeskanzler gemacht hat, das hört sich hart an. Es ist, wäre auch hart, weil man dann teilweise Leute, die Verbrechen begangen haben, wo sie hier vielleicht für 4 Jahre in den Knast gehen würden, würden bei einer Abschiebung dann wahrscheinlich ganz andere Sachen reinkommen. Deswegen ist es tatsächlich hart. Aber das Eigentliche ist, man zeige mir bitte die Landeerlaubnis in Kabul.
Also unrealistische Forderungen,
die da im Raum stehen. Ja, ein Land, mit dem wir nicht mal diplomatische Beziehungen pflegen. Und da will man jetzt Leute hinabschieben. Und das ist ja völlig klar, was die Taliban machen werden. Die werden jeden Einzelnen abgeschoben, dann werden die sich mit 10 Millionen Euro vergolden lassen. Das ist ja so. Insofern, das meine ich damit, dass oft so eine Verwechslung stattfindet.
Also ein Back to Realpolitik im engeren Sinne sozusagen, tatsächlich das, was Realpolitik ist, stärker auch als das begreifen und das, was möglicherweise unrealistische Forderungen sind, die einfach nur, das verstehe ich so, hart sind oder gegen den eigenen Konsens gehen, dass man die stärker hinterfragen muss.
Genau, also ich würde immer ganz oft als Formel gesprochen bei der Realpolitik immer schön die Realität im Auge behalten. Und das gilt auch für Realopolitik der Grünen, das ist aber eine Art verwandte Geschichte. Wenn, also Realpolitik, das ist damit immer, ist ja gemeint, wir müssen uns mit den gegebenen Machtverhältnissen einfach irgendwie arrangieren, was auch stimmt, aber die Frage ist ja, wie kann man den Machtraum vergrößern? Und vor allem gibt es ja gerade für Grüne immer zwei Realitäten. Das, was die Menschen gerade wollen oder zu wollen glauben und das, was sich in Politik und Macht und Parlament umsetzt. Und der Realität da draußen, nämlich was ist eigentlich der Zustand der Natur und die Ostsee stirbt und so weiter und so weiter. Das sind auch und dazwischen muss man jonglieren. Und wenn man sich zu sehr auf die Realpolitik im Sinne von ja geht halt nicht mehr konzentriert, dann muss man anfangen aktiv ökologische Realitäten auszublenden. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr.
Das sehe ich. Nur auf der anderen Seite, die Grünen sind jetzt eben gerade, wir haben schon mal darüber gesprochen, im Grunde genommen im Wind, ja, der Wind von vorne ins Gesicht, wird immer wieder gesagt. Und da zu sagen, naja, Machtpolitik, den Machtraum erweitern, das ist natürlich nicht so einfach, den Machtraum zu erweitern, wenn man sich letztendlich auf Positionen zurückzieht, die in der Gesellschaft gar nicht so wirklich gesehen werden oder anerkannt sind. Ja, wenn alle Leute, auch wenn es irreal ist, der Auffassung sind, unsere Probleme sind, dass zu wenig Menschen wieder abgeschoben werden, dann ist es natürlich extrem schwer für die Grünen da an der Stelle den Machtraum zu erweitern mit so einer Haltung.
Ich glaube, ja, das stimmt. Gerade in der Migrationspolitik ist sozusagen ist zu groß für die Grünen. Das ist ja auf europäischer Ebene spielt sich das ja auch alles ab. Aber bei der Ökologie bin ich da anderer Meinung.
Da bin man selbstbewusster.
Ja, also die Situation ist ja so, dass die Grünen nicht zu der Politik stehen, für die sie stehen. Also jedenfalls nicht genug. Mhm. Und die werden immer so behandelt, die Grünen, auch vielleicht die Linken insgesamt in Europa momentan, als würden sie was im Schilde führen. Das liegt daran, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, dass das, was die Grünen offen verlangen von ihnen oder was sie ihnen anbieten, dass das nicht die ganze Story sein kann, wenn die ökologische Katastrophe, die uns droht, wirklich so groß ist, wie die Grünen wiederum behaupten.
Ja.
Also und diese Kluft zwischen den Maßnahmen.
Man vermutet eigentlich, muss es noch viel krasser kommen. Ja, so, das haben die Leute schon verstanden, meinen sie. Und deswegen könnten die Grünen da mutiger.
Das heißt können. Also es bleibt ihnen ja nicht viel anders übrig. Das Mauseloch, in dem die Grünen sich verstecken, um nicht zu viel Wut abzubekommen, kann gar nicht klein genug sein, weil mit euch sitzt immer die Menschheitskrise mit im Mauseloch.
Womit wir wieder sozusagen bei dem Thema Realismus dann auch wären und damit also das
oder
Thema
Wahrheit, je nachdem.
Genau. Realpolitik im Sinne von Realismus und Wahrheit, das habe ich verstanden. Und das waren unsere Stichworte, die wir alle durchgearbeitet haben. Ist noch einiges über, was wir diskutieren können. Insofern
das Bonusmaterial gibt es für einen kleinen Beitrag.
Machen wir dann noch als Side-Event. Auf jeden Fall für heute danke ich mich schon mal ganz herzlich für die Diskussion. Bernd Ulrich.
Ich danke auch.
Ja, das war die heutige Folge von Pick Your Battles. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und gerne wieder beim nächsten Mal dabei sein.